Wahrscheinlich kennst du folgendes Szenario. Du liegst zu Abend im Bett, kannst nicht schlafen, vielleicht verwachst du mal in der Nacht und immer wieder kommt dir die eine Szene in den Sinn. Von dem Tag vorher oder vielleicht von der Woche oder noch ein bisschen weiter zurück. Die eine Szene, wo dich die eine Person vielleicht angelogen, vielleicht verletzt, vielleicht demütigt hat. Und du gehst in deinen Gedanken die Szene immer wieder durch und überlegst, wie hätte ich reagieren können? Wie hätte ich umgehen können? Also vielleicht kennt ihr das alle nicht. Ich kenne das gut aus meinem Leben. Und wenn ich dann so am Denken bin, dann male ich mir in allen Farben aus, wie ich dieser Person so richtig eins umgehen würde. Wie ich dieser Person so richtig eins auswischen würde und so richtig einen guten, fiesen Satz hätte zum Umgehen. Ich weiss nicht, ob ihr über das kennt. Was das eigentlich ist in uns, sind Rachegefühle. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat ja auch etwas Schönes an sich, so Rachegefühle zu pflegen in sich. Weil dann kann man sich so ein bisschen in das hineinversetzen, was man gerne dem anderen antun würde. Die Frage ist nur, was machen wir mit dem allem? Was machen wir mit so Gefühlen, mit so Gedanken, mit so Szenen, die wir immer wieder wiederholen in unseren Gedanken? Eine beliebte Taktik, ich glaube, von vielen Menschen auf dieser Welt ist, dass man sich dann entscheidet, dieser Person aus dem Weg zu gehen. Ja, dann habe ich einfach nichts mehr zu tun mit dem oder mit der. Und dann ist es ja für alle am besten, so nach dem Motto, leben und leben lassen und so bla bla. Ich gehe einfach dem aus dem Weg. Und auf den ersten Blick ist das ja nicht so eine schlechte Taktik. Ich suche ja dann nicht den Streit, oder? Ich gehe einfach aus dem Weg. Nur es wird ein bisschen schwierig, wenn der Mitmensch, der mich verletzt hat, wenn das vielleicht ein guter Freund ist, wenn das mein Ehepartner ist, wenn das jemand ist, wo ich Tag für Tag mit dem muss zusammenarbeiten, wenn das jemand ist in dem Verein, wo ich mich wöchentlich mit ihnen treffe, wenn das jemand ist aus dieser Kirche, wo ich eigentlich jede Woche hingehe, was ist denn? Die einfache Worte, die ich heute Morgen damit starten möchte, und die gelten, egal ob du dich Christ nennst oder nicht Christ oder was auch immer du glaubst oder nicht glaubst über Gott und Jesus und so weiter. Fakt ist, wenn wir nicht lernen, einander zu vergeben. Wenn wir stattdessen Wut und Groll in uns pflegen und immer wieder vorholen, dann werden wir irgendwann sehr, sehr einsam enden. Weil man kann nicht ewig allen Menschen aus dem Weg gehen. Weil dann bist du eigentlich am Schluss allein. Ein Gedanke, der mich sehr in letzter Woche umtrieben hat, der aus dem Buch ist von Tim Keller über das Thema Vergebung, er formuliert das so, die Herausforderung. Er sagt, wir sollten davon ausgehen, dass wir nachtragender und deutlich weniger vergebungsbereit sind und mehr davon bestimmt werden, was andere uns angetan haben, als wir denken. Autsch. Willkommen in einem schönen Gottesdienst mit dieser Herausforderung. Vielleicht denkst du, ich tue so gerne vergeben, ich bin mit allen Menschen, läuft es gut und so, ich vergebe immer und allen. Vielleicht ist es nicht ganz so. Über das werden wir heute Morgen ein bisschen nachdenken. Die Wichtigkeit von Vergebung, um das geht es in dem Gleichnis, das wir gehört haben in der Lesung von Anja. Das Gleichnis, das uns schon in den letzten paar Wochen beschäftigt hat. Wir sind in einer Gottesdienstreihe zu dem Thema Vergeben, wie uns vergeben wurde. Und ich habe vor 2 Wochen mit dieser Reihe gestartet und ich habe mal so ein bisschen von 2 Dimensionen geredet beim Thema Vergebung. Es gibt so die vertikale Dimension. Über das haben wir die letzten 2 Wochen geredet. Der christliche Glaube geht davon aus, dass alle Menschen, egal welchen Glauben sie haben, welche Religion sie haben, alle Menschen brauchen die Vergebung von Gott. Weil tief in uns drin haben wir das Gefühl, dass wir nicht genügen, dass wir nicht gut sind, so wie wir sind. Und darum brauchen wir alle die Vergebung von Gott. Und letzte Woche hat der Andi darüber geredet, dass es ja eben auch noch das braucht, dass wir die Vergebung auch wirklich annehmen. Dass wir wirklich, wie der Petrus in dieser Geschichte, uns aufzeigen, dass wir die Vergebung brauchen und auch in die Vergebung hineingehen und mit dieser Vergebung leben. Wenn ihr die Predigt nicht gehört habt von letzter Woche, geht gerne zurück auf unseren YouTube-Kanal, um das noch nachzuschauen. Und jetzt heute wollen wir einen Schritt weitergehen, auf diese Ebene. Die horizontale Dimension von Vergebung. wo es eben darum geht, dass wir anderen Vergebung schenken. Und das ist eigentlich die ursprüngliche Frage hinter dem Gleichnis. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr sie gerne vornehmen, sonst könnt ihr auch davor lesen, die Verse, die wir uns heute damit beschäftigen. Das ist Matthäus 18, Vers 21. Dort heisst es, da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester mir Unrecht tut, wie oft soll ich ihnen vergeben? Bis zu 7 Mal? Der Petrus hat schon gewusst, bei Jesus ist es ein bisschen anders als bei den anderen Lehrern. Es ist nämlich, er hat schon gewusst, bei Jesus muss ein bisschen höheren Anspruch haben. Jesus hat ein bisschen höhere Ansprüche, so als die anderen religiösen Lehrer, weil damals war so eine Regel von gewissen Pharisäern, 3 Mal kannst du jemandem vergeben, aber dann ist auch gut. Und Petrus hat wahrscheinlich gedacht, komm, ich tue ein bisschen erhöhen, so Jesus, oder? Und er hat gesagt, 7 Mal. Das ist schon mal ein recht gutes Angebot. Stell dir doch vor, ihr tut in einer Person 7 Mal fürs Gleiche vergeben. Und dann kommt die Antwort von Jesus, die schon ziemlich legendär geworden ist. Er sagt, Jesus sagt, nicht nur 7 Mal. Ich sage dir, bis zu 77 Mal. Andere Übersetzungen haben 70 mal, 7 mal und so weiter. Das ist eine Übersetzungsfrage, das ist auch gar nicht so wichtig. Aber wir können uns die ungläubigen Gesichter von Petrus und seinen Kollegen gerade vorstellen, die denken, was? Der gleiche Person 77 Mal vergeben? Also ich meine, wo kommen wir da hin? Der Punkt ist, es geht nicht um die Zahl. Darum egal, es kann auch 490 Mal sein. Es geht genau darum, dass wir eben nicht sollen Buch führen sollen. Jesus sagt, wir sollen nicht Buch führen darüber, wie viel Mal wir einer Person vergeben haben. Sondern er redet hier von einem Lebensstil der Vergebung. Etwas, das total normal wird von uns. Etwas, das einfach zu unserem normalen Lebensstil dazugehört, wie ich schnaufe, wie ich esse und so weiter, tue ich auch anderen vergeben. Von dem redet Jesus hier. Und offensichtlich ist Jesus das Thema so wichtig, dass ganz am Schluss von dem Gleichnis hat er folgende Ziele, ich weiß nicht, ob ihr auch schon darüber gestolpert sind, wo ihr die gelesen habt, oder wo Anja es gelesen hat. Vers 35, mit dem endet er, sagt er, so wird mein Vater im Himmel auch euch behandeln. Wie kommt denn raus in der Geschichte? Ich lasse mal offen. Wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt. Ich weiß jetzt nicht, wie das für dich tönt. Für mich tönt das ein bisschen wie eine Warnung. Und ich lasse das einfach mal offen, weil am Schluss der Predigt hoffe ich, dass ich eine Antwort geben kann, was Jesus da meint. Aber ich lasse das jetzt einfach mal offen, die ungemütliche Warnung, die Jesus im Raum stehen lässt und sagt, wenn wir einander nicht vergeben, unseren Brüdern und Schwestern, dann wird das etwas nach sich bringen. Genau. Aber jetzt möchte ich mal darüber reden, in den nächsten paar Minuten, wie kann denn Vergebung konkret aussehen? Wie können wir denn konkret Vergebung schenken? Vor 2 Wochen habe ich so über den ersten Teil von dem Gleichnis geredet. Ich tue es nochmal schnell zusammenfassen. Da ist ein König und der hat einen Verwalter und der Verwalter schuldet dem König auf heute übertragen einen Millionenbetrag. Und es ist völlig aussichtslos, dass der Verwalter dem König das jemals zurückzahlen könnte. Und der Verwalter bittet den König und sagt, Herr, bitte, hab Geduld. Und dann, also er hätte es trotzdem nicht können zurückzahlen. Und dann heisst es, der König sieht den Mann und hat Mitleid und erlässt ihm die Schuld. Ein Millionenbetrag, sagt, ist gut, du musst gar nichts von dem zurückzahlen. Also er streicht ihm komplett die Schulden. Und die Geschichte geht dann so weiter und es ist eigentlich wie eine Szene. Szene wiederholt sich eigentlich. Ab Vers 28 heißt es, der Mann ging hinaus und traf einen anderen Verwalter. Dieser schuldete ihm 100 Silberstücke. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahl deine Schulden. Der andere fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn an, hab Geduld mit mir. Ich werde es dir zurückzahlen. Also die Szene wiederholt sich eigentlich. Stell dir doch vor, der Mann, das ist ihm gerade die ganze Schuld erlassen worden, kommt raus, sieht einen Mitarbeiter von ihm, erinnert sich daran, dass der ihm 100 Silberstück wäre auf heute übertragen ein paar hundert Franken, also denkt Millionen, ein paar hundert Franken, geht zu dem hin und schüttelt ihn und sagt, gib mir das Geld zurück. Sofort. Und die Szene wiederholt sich, auch der Mitarbeiter geht vor ihm auf die Knie und bittet und sagt, hab doch bitte ein bisschen Geduld. Ich werde dir das Geld zurückzahlen. Aber der erste Verwalter ist absolut gnadenlos und sagt, vergiss es, ich rühre dich ins Gefängnis, bis du mir den letzten Rappen zurückgezahlt hast. In dieser Szene sehen wir, dass der erste Verwalter den ersten Schritt der Vergebung nicht gehen wollte. Und zwar ist der erste Schritt, anderen Vergebung schenken können, ist, dass wir mühen, der Mitmensch waren. Unser Mitmensch gesehen, dass der Täter, der uns schuldig geworden ist, immer noch unser Mitmensch ist und uns mit ihm identifizieren. Ich meine, die Logik in dieser Geschichte ist ja, der erste Verwalter hätte merken müssen, ich bin ja auch schuldig gewesen, ich habe ja dem König auch eine riesen Summe geschuldet, jetzt schuldet der mir auch etwas, dann ist der genau gleich wie ich. Das ist ein Mitmensch. Der hat die gleiche Schuld, also eine kleinere Schuld, aber er ist auch schuldig geworden. Und schaut, auch wir stehen in der Gefahr, dass wenn jemand uns etwas antut, dass wir uns versuchen, über die Person zu erheben, uns besser zu fühlen, indem wir nicht sehen, dass die Person, die uns schuldig geworden ist, immer noch ein Mitmensch ist von uns. Wisst ihr, was eine Karikatur ist? Karikatur ist ja, wenn man zum Beispiel ein Merkmal von einer Person extrem hervorhebt in einer Zeichnung. Wenn jemand eine grosse Nase hat, ist das Bild nur noch Nase. Wenn jemand ganz kleine Augen hat, sind sie ganz, ganz winzig. In einer Karikatur. Und die Gefahr ist, wenn uns jemand etwas antut, dass wir die Person, den Täter, zu einer Karikatur machen. Sprich, wenn uns zum Beispiel jemand anlügt, dann jedes Mal, wenn wir die Person sehen, denken wir, das ist ein Lügner. Wir reduzieren die Person reduzieren auf das eine, was sie uns angetan hat. Das ist ein Lügner. Das ist was auch immer. Und das ist Gefahr. Und wir machen das, um uns über die Person zu stellen. Weil wir denken ja dann, ja, wir sind nicht so schlimm. Also wir sind ja schon nicht Lügner. Aber die Person, die mich angelogen hat, das ist eigentlich wahrscheinlich, also wenn man es ganz genau nimmt, wahrscheinlich lügt die immer. Andersrum. Wenn ich einmal bei einer Lüge ertappt werde, würde ich ja ganz sicher sagen, ja, weißt, es ist ein bisschen komplizierter, als du denkst. Es ist alles schon schwarz-weiß im Leben. Weißt, es ist manchmal ein bisschen grau und so, und manchmal muss man es halt so sagen, und dann ist es vielleicht gleich so und so weiter. Wir entschuldigen uns ja immer, wenn mir irgendwo etwas entdeckt wird in unserem Leben. Und bei anderen ist die Gefahr, dass wir sie zu einer Karikatur machen und nicht mehr sehen, dass die Person unser Mitmensch ist. Und dass wir uns mit ihr identifizieren müssten. Der Täter ist immer noch unser Mitmensch und auch Mitsünder. Das ist auch ein anderes Wort. Wir sind alle gleich. Unter gewissen Umständen wären wir alle zu fast allen Sünden fähig. Habt ihr euch das auch schon mal überlegt? Unter gewissen Umständen wären wir wahrscheinlich fast zu allen Sünden fähig. Ich will mit dem sagen, wir alle haben das Potenzial in uns. Ich weiss nicht, was du schon alles für Gedanken in dir gehabt hast. Wenn du irgendeiner Person nachschaust und sie attraktiv findest. Wenn du einer Person nachschaust und so richtig verrückt bist auf sie. Die Gedanken in unserem Kopf könnten potenziell zu Taten werden, die absolut schrecklich sind. Und ich will damit nicht uns einfach alle schlecht machen. Sondern einfach sagen, wir sind alle gleich. Wir alle haben das Potenzial in uns, die Taten zu tun, die auch der Täter uns gegenüber da hat. Der erste Schritt zur Vergebung ist zu sehen, dass der Täter immer noch Mitmensch und Mitsünder ist. Und dass unter gewissen Umständen ich das Gleiche hätte machen können, wie der, der mir etwas angetan hat. Das ist der erste Schritt. Und die Frage ist ein bisschen, ja, was haben wir denn für eine Ressource? Wie gelingt uns das, unseren Mitmensch immer noch als Mitmensch zu sehen, den Täter immer noch als Mitmensch zu sehen? Und ich glaube, die Ressource da ist Demut. Verstehe mich nicht falsch. Demut heisst nicht, schlecht über sich selber zu denken, sondern realistisch über sich zu denken. Eben zu merken, ich könnte unter gewissen Umständen auch zum Lügner werden. Ich könnte unter gewissen Umständen vielleicht auch zu dem werden, der verbal jemanden runterputzt, der jemanden gewalttätig angeht. Und das ist genau das, was eben der Verwalter in dieser Geschichte nicht verstanden hat. Er hat nicht verstanden, dass er ja ganz viel Schuld erlassen bekommen hat. Und das hätte ihn eigentlich demütig machen müssen, dass er auch wieder gesehen hat, mein Mitmensch kann auch schuldig sein. Mein Mitmensch ist auch fähig und ich bin im gleichen Boot. Wir sind gleich. Und das sollte uns eigentlich demütig machen. Also das ist der erste Schritt. Wenn wir Vergebung schenken wollen, dann ist es wichtig, dass wir unseren Mitmensch sehen. Und sehen, dass er Mitmensch und Mitsünder ist. Der zweite Schritt in dieser Vergebung ist dann, dass wir die Schuld übernehmen. Und wieder sehen wir in dieser Geschichte von dem reichen oder von dem Verwalter, ungerechten Verwalter, dass er das genau nicht tut, genau nicht macht. Weil später kehrt der König das wieder um, wo er hört, dass sein Verwalter mit dem Mitarbeiter schlecht umgegangen ist, ruft er ihn zurück und sagt ihm Folgendes. Er sagt, du boshafter Mensch, deine ganzen Schulden habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Und du, hättest du nicht auch Erbarmen mit dem anderen Verwalter haben müssen, so wie ich es mit dir hatte? Wir müssen ganz ehrlich sein. Wenn uns jemand etwas angetan hat, geht es immer um eine reale Schuld. Da ist wirklich etwas passiert. Ich meine, wir kennen es vielleicht, wenn jemand bei uns zu Gast ist und nachher fällt dem Kind irgendwie die teuren Schüsseln am Boden, die von Hand gemacht ist und irgendwie mega viel gekostet hat und so. Da ist ja wirklich eine Schuld rum. Und die Frage ist, wer übernimmt jetzt die Kosten für die kaputte Schüssel? Und wenn sie mir gehört als Gastgeber und ich sage, Vergebung würde dann bedeuten, dass ich sage, ja, die ist kaputt, aber ich übernehme die Kosten, sprich, ich tue das nicht von euch erwarten, dass ihr mir die Schüssel wieder zahlt. Aber dann muss ich die Schuld übernehmen. Entweder habe ich keine mehr so eine schöne Schüssel oder ich muss irgendwo wieder hergehen, wo man von Hand so schöne Schüsseln macht. Versteht ihr das? Das ist relativ einfach. Im übertragenen Sinn gilt das aber auch, wenn uns jemand vielleicht den Ruf ruiniert, wenn uns jemand den Job nimmt, wenn uns jemand die Karriere kaputt macht, wenn uns jemand das Bein bricht, auch dann bedeutet die Vergebung, dass ich die Schuld übernehme, dass ich die Kosten zahle und dass ich nicht vom anderen Wiedergutmachung und Rache oder dass ich mich nicht am anderen räche, sondern das auf mich nehmen. In diesen anderen Fällen, wenn es um meinen Ruf geht oder um eine Verletzung oder so, dann bedeutet die Vergebung, dass ich die Kosten auf mich nehme, dass ich nicht mehr in jedem schlaflosen Moment darüber nachdenke, was ich dem anderen gerne antun würde. Dass ich nicht mehr in diesen Rachegefühlen bade, dass ich nicht mehr die Szenen durchspiele, sondern dass ich mich bewusst entscheide, die Schuld zu tragen. Und dann übernehmen wir eben die Kosten für einen geschädigten Ruf oder für einen Vorwurf oder für eine Enttäuschung oder für ein verletztes Bein. Der Tim Keller schreibt über Vergebung. Er definiert das so. Vergeben bedeutet, auf Vergeltung zu verzichten, die Kosten auf sich zu nehmen und nicht darauf zu bestehen, dass der andere Wiedergutmachung leistet. Und Freunde, Vergebung ist ein Geschenk, wo der andere nicht verdient hat. Sonst wäre es nicht Vergebung. Vergebung ist ein Geschenk, das der andere nicht verdient hat. Vergebung ist nicht fair. Das ist einfach mal, das müssen wir auch festhalten. Vergebung ist nicht fair und Vergebung kostet mich immer viel. Aber auf die lange Sicht ist Vergebung das Einzige, wo Beziehungen rettet, wo Beziehungen, wo Gemeinschaften zusammenhalten und wo ganz viel Schönes hervorbringt. Also Vergebung ist teuer, Und um zu verstehen, was eben Vergebung ist, was das mit dem Schuldübernehmen ist, müssen wir vielleicht auch überlegen, was Vergebung nicht ist. Vergebung ist keine Entschuldigung. Ich weiss, wir bringen uns ein Kind bei, sagen Entschuldigung. Aber im wörtlichen Sinn ist Vergebung keine Entschuldigung. Weil eine Entschuldigung sucht man eigentlich einen Grund, um die Schuld auf jemand anderen oder auf Umstände zu übertragen. Die Schuld wird wegerklärt und nicht anerkannt. Man sagt, ja, ich entschuldige mich, weil, oder? Umstände, Leute, schlecht geschlafen und so weiter. Vergebung ist keine Entschuldigung. Man nimmt die Schuld auf sich. Vergebung ist auch keine Beschönigung. Wenn wir jemandem vergeben, heisst das nicht, dass wir die Schuld lügen und sagen, nein, es war wahrscheinlich gar nichts und so weiter. Sondern ein Teil der Vergebung ist zu sagen, tatsächlich, die Schüssel ist kaputt. Die Beziehung ist kaputt. Der Ruf ist dahin. Mein Job ist weg. Das ist nicht nichts. Also Vergebung heisst nicht, dass man das Zeug beschönigt. Vergebung ist auch keine passive Rache. Vergebung heisst nicht, dass ich dem anderen dann einfach eben die kalte Schulter zeige, aus dem Weg gehe, einfach nichts mit dem mehr zu tun habe. Das ist so passiv-aggressive Rache, oder? Vergebung ist nicht, wenn man einfach dann passiv und nichts mehr mit einer Person zu tun hat. Vergebung ist auch kein aufgeschobenes Urteil. Da habe ich gerade an meine eigenen Kinder denken. Manchmal brauche ich Vergebung als Drohung, oder? Das mal machen, ja, ist noch gut, oder? Aber wenn du das noch einmal machst, oder? Dann hat es Konsequenzen. Das ist nicht Vergebung. Das ist Drohung. Vergebung ist nicht ein aufgeschobenes Urteil. Dass man sagt, jetzt hast du es mal noch, jetzt bin ich mal noch nett gewesen, gell? Aber das nächste Mal kommst du dann nicht mehr so gut davon. Das ist keine Vergebung. Und Vergebung ist auch nicht, dass wir Erwartungen an eine Gegenleistung haben. Also Vergebung ist nicht, dass wir dann eine Waffe in der Hand haben. Beim nächsten Mal können Sie sagen, hey, das letzte Mal hat er vergeben, gell? Jetzt musst du also schon auch nett sein zu mir. Es ist auch nicht, dass wir dann eine Gegenleistung erwarten, so jetzt musst du mir einen Gefallen machen, weil ich dir dort vergeben habe. Und da, also ich muss sagen, die Liste habe ich nicht von mir her, sondern die ist aus dem Buch von Tim Keller, wo ich die durchgelesen habe und verarbeitet habe, mich geprägt. Ich dachte, das ist ein Wahnsinn. Echte Vergebung ist echt schwierig. Können wir uns über dem einig sein? Und es ist echt eine Herausforderung für uns alle. Vielleicht bist du schon ewig lang Christ, aber ich nehme an, die Liste fordert dich immer noch raus. Und um noch einen draufzupacken, der C.S. Lewis hat einmal gesagt, ein Christsein heißt das Unentschuldbare vergeben, weil Gott das Unentschuldbare in uns vergeben hat. Und jetzt denkst du vielleicht, wow, das sind Ansprüche. Und jetzt ist die Frage, was ist denn da die Ressource? Was hilft uns denn wirklich, dass wir echt Schuld übernehmen, ohne dass man Rache oder Wiedergutmachung von jemand anderem verlangt. Manche Christen sagen ja, Vergebung ist ja kein Gefühl und so, es ist einfach eine Entscheidung. Und jetzt musst du entscheiden und dann musst du vergeben und dann ist gut. Und das hat etwas Wahres an sich, aber ich will einfach an dieser Stelle sagen, das kann auch viel Druck auslösen, wenn man sagt, Vergebung ist einfach ein Entscheid. Manchmal ist etwas passiert in unserem Leben, das so schmerzhaft ist, dass wir nicht einfach gerade entscheiden können, anderen zu vergeben. Und das will ich ganz deutlich sagen. Es braucht mehr als nur eine Entscheidung. Es ist auch eine Entscheidung. Aber was es braucht, ist noch mehr. Und was wir brauchen, um wirklich von anderen vergeben können, ist die Nähe zu Jesus. Das ist unsere Ressource. Die Vergebung kommt oder ist möglich, wenn wir wirklich Nähe zu Jesus haben. Wenn wir unsere Gedanken nicht füllen mit Rachegedanken, sondern wenn wir das anfangen zu füllen mit Gedanken über Jesus, wie Jesus mit Sünden umgegangen ist, was in der Bibel für Verheißungen stehen, wenn wir anfangen, unser Denken zu verändern, dann werden wir irgendwann auch die Chance, irgendwann auch die Kraft haben, zu entscheiden, dass wir Schuld übernehmen, die Leute an uns begangen haben. Es ist nicht einfach nur eine Entscheidung, sondern es braucht eine Kraft in uns und die finden wir in der Nähe bei Jesus, im Schauen auf ihn, indem er unsere Gedanken verändert und prägt. Und dann können wir anfangen, schrittweise vergeben, anfangen, schrittweise Schuld übernehmen. Das ist der zweite Punkt, der zweite Schritt. Und dann gibt es noch einen dritten Schritt in dem Weg von der Vergebung, anderen Vergebung schenken. Und zwar ist das das Gute wünschen. In unserem Gleichnis, in dieser Geschichte, die so Grundlage ist, ist es so, dass der erste Verwalter sieht seinen Mitarbeiter und er steckt am Schluss ins Gefängnis, weil er ihm genau nicht das Gute wünscht. Das Gefängnis ist ein Bild für alles erdenklich Schlechte, was er dem Mitarbeiter wünscht. Wenn wir aber unseren Mitmensch, also den Täter als Mitmensch sehen und können die Schuld übernehmen, dann ist der dritte Schritt noch, dass wir anfangen können, Gutes zu wünschen. Und zwar eigentlich in drei Gebieten, das sind 3G, damit man sich das ein bisschen einfacher merken kann. Gutes Wünschen ist erstens mal im Gebet. Wenn wir anderen vergeben können und bewusst auf Rache und Wiedergutmachung verzichten, dann können wir auch anfangen, die Person im Gebet zu segnen und im Gebet der Person Gutes zu wünschen. Und wenn uns das anfängt zu gelingen, dann werden auf der anderen Seite auch wieder die Rachegefühle und die Bitterkeit und der Groll dieser Person gegenüber werden auch wieder abnehmen. Das ist auch so ein schöner Kreislauf. Jesus selber sagt in der Bergpredigt Folgendes, er sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für alle, die euch verfolgen. Auch die euch in euren Gedanken verfolgen, weil sie euch etwas angetan haben. Und wieder, das können zuerst ganz kleine Gebete sein. Da musst du noch nicht stundenlang für die Person beten, dass das Segen von Gott und die Fülle vom Heiligen Geist auf sie kommt. Vielleicht ist es einfach zuerst einmal, Jesus, segne du die Person. Fertig. Wenn du nicht einmal das kannst, kannst du ja sagen, Jesus, hilf mir, dass ich die Person vielleicht irgendwann einmal segnen kann. Das wäre der erste Schritt. Erwartet nicht zu viel von euch selber, aber das wäre der erste Schritt. Gutes Wünschen im Gebet. Das Zweite ist, dieser Person Gutes zu wünschen in Gedanken. Einem anderen Gutes zu wünschen heisst, dass man eben die Taten nicht immer wieder in Gedanken durchspielt. Dass man nicht festhält an dem Groll, dass man nicht festhält an dieser Bitterkeit. Dass man nicht eben in allen Momenten, wo wir mal nicht gerade beschäftigt sind, wieder zurückgehen zu dieser Szene, zurückgehen zu dieser Situation, zurückgehen zu dieser Person. Wir verzichten darauf, die Tat zu wiederkäuen, so wie eine Kuh sein Essen wiederkäut. Wir verzichten darauf, die Rachegefühle zu pflegen. Wir verzichten darauf, in diesen Rachegefühlen zu betteln und zu denken, es ist eigentlich auch noch schön. Und auch da hilft, bewusst auf Jesus zu schauen, bewusst die Nähe zu Jesus zu suchen, bewusst immer wieder zu ihm herzugehen und zu sagen, hilf mir, die Person in Gedanken loszulassen. Dieser Person in Gedanken Gutes zu wünschen. Und das Dritte ist noch, jemandem Gutes zu wünschen, auch in Gespräch. Vergebung heisst, dass man eine Sache vor einer Person und auch vor anderen Personen nicht mehr zur Sprache bringt. Ich habe meine Ehe gedacht, oder vielleicht auch Ehen allgemein, ich kenne den Klassiker. Wenn man sagt, jetzt hast du schon wieder. Der Satz, du hast schon wieder, ist genau der Hinweis, dass wir nicht vergeben haben. Weil dann führen wir ja eine Liste davon, wie oft die Scheiben Socken schon wieder am Boden liegen. Und wie oft jetzt das schon wieder nicht geputzt ist und der Kübel nicht rausgebracht ist und das nicht gemacht worden ist. Wenn wir einander wirklich vergeben, dann tun wir die Taten nicht mehr vorbringen. Und Freunde, ich weiss, es gibt einen Unterschied zwischen Vergehen und Vergessen. Vergehen heisst nicht, dass wir es vergessen haben, aber Vergehen heisst, dass wir aktiv in Gespräch die Tat nicht vorholen. Und das ist ein Unterschied. Es bedeutet auch, dass wir in Gespräch mit anderen nicht immer sagen, hey, ich muss dich ein bisschen warnen. Möglichst noch als Gebetsanliegen. Ich muss dich warnen vor dieser Person, weil ich glaube, du sollst nicht mit ihr und so weiter. Da haben wir auch nicht vergeben. Wir sollten auch im Gespräch mit anderen über die Person das Gute erwähnen und das Positive. Und nicht so unter dem Deckmäntel von guten Christen und guten Gebetsanliegen Leute warnen vor anderen. Weil dann haben wir nicht vergeben. Wenn es uns gelingt, dem Täter oder der Täterin, das ist ein bisschen wie der Test, wenn es uns gelingt, dem, der uns etwas angetan hat, von Herzen wieder das Gute zu wünschen, dann haben wir dieser Person, glaube ich, wirklich vergeben. Wenn es uns nicht gelingt, nicht so schlimm, wenn es uns nicht gelingt, dann fangen wir einfach wieder von vorne an. Dann fangen wir einfach wieder von vorne an. Mitmensch gewesen, Schuld übernehmen, Gutes wünschen. Wenn es nicht gelingt, fangen wir wieder von vorne an. Mitmensch gewesen, Schuld übernehmen, Gutes wünschen. 77 Mal könnte das passieren. 490 Mal könnte das sein. Aber Freunde, was mich begeistert an diesem Bild ist, wenn wir das immer wieder machen, dann wird das irgendwann zu einem Rad und das bringt uns in Bewegung. Und wenn wir aufeinander vergeben und immer wieder vergeben, dann kommen wir in die Zukunft, dann kommen wir in Bewegung, dann hocken wir nicht mehr in unserem Groll, dann hocken wir nicht mehr in unserer Verbitterung, dann hocken wir nicht mehr dort, wo wir denken, alle anderen haben etwas gegen uns, sondern dann kommen wir in Bewegung. Dann werden wir in die Zukunft kommen. Und darum braucht es den Kreislauf immer und immer wieder. Wahrscheinlich jeden Tag. Ich werde zum Schluss kommen und ich werde das aufnehmen, was ich ganz am Anfang davon geredet habe. Jesus endet ja da eben mit so einer relativ scharfen Warnung. Und es ist mir dann in den Sinn gekommen, dass Jesus etwas ganz Ähnliches sagt, direkt im Anschluss als Vater unser. Matthäus 6, 15, sagt er, wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Und jetzt ist die Frage, ist das eine Drohung? Sagt Jesus da, wenn du deinem Mitmensch, deinem Mitbrüder, deiner Mitschwester nicht vergisst, dann wird Gott uns auch nicht vergeben? Ist das eine Drohung? Ich glaube, es ist keine Drohung, sondern eine Beobachtung. Jesus macht da einfach eine Beobachtung. Ganz wichtig, Vergebung, das war ja der Punkt von dieser heutigen Predigt. Vergebung tun wir uns nie verdienen. Wir können sie immer geschenkt über. Ich tue jemandem Vergebung schenken. Gott schenkt mir Vergebung. Jetzt bei einem Geschenk ist es ja so, dass es schon geschenkt ist, aber ich könnte sie auch ablehnen. Ich könnte sagen, nein, danke, das Geschenk brauche ich nicht. Wir können auch die Vergebung von jemandem ablehnen. Und so können wir auch die Vergebung von Gott ablehnen. Die ist nicht an Bedingungen gebunden, aber es ist ein Geschenk, das wir annehmen müssen und das wir nicht dürfen ablehnen. Und ich glaube, was Jesus da sagt, ist, wir brauchen die Herzenshaltung, dass wir immer wieder die Vergebung von Gott in unserem Leben als Geschenk annehmen. Jeden Tag, immer wieder. Damit wir überhaupt fähig sind, anderen wirklich Vergebung zu schenken. Also es ist nicht eine Drohung, sondern es ist eine Beobachtung. Wenn wir die Herzenshaltung von der andauernden Vergebungsüberkommen von Gott nicht haben, wenn wir nicht jeden Tag sagen, ich brauche Vergebung, Jesus, dann werden wir auch nicht anderen Vergebung schenken. Und schau, und mit dem möchte ich abschliessen. Freunde, es ist ein ernstes Zeichen, wenn du jemandem nicht vergeben kannst. Ich wiederhole das nochmal. Es ist ein ernstes Zeichen in deinem Leben, wenn du jemand anderem nicht vergeben kannst. Weil dann heisst es wahrscheinlich, dass wir die Vergebung von Gott noch nie oder nicht vollständig oder nicht andauernd in unserem Leben empfangen haben. Wenn wir anderen nicht vergeben können, ist das ein Zeichen, dass mit dieser Beziehung zu Gott etwas nicht stimmt. Darum ist Jesus da so ernst drüber. Darum ist es Jesus da so wichtig. Und darum brauchen wir Jesus. Und wir werden nachher zusammen das Abendmahl feiern, weil das ist das ultimative Zeichen und Erlebnis, dass wir Jesus brauchen. Jesus hat sein Leben hingegeben, seinen Körper gebrochen, damit nicht wir müssen sterben. Jesus hat sein Blut vergossen, damit nicht unser Blut muss vergossen werden, damit sein Leben, sein Blut, unser Leben wird. Damit wir nicht die Konsequenzen der Sünde tragen müssen. Und dass wir die Ressourcen und Kraft bekommen, um anderen zu vergeben. Damit unsere Ehen, unsere Familien, unsere Gemeinschaften, unsere Vereine, unsere Kirchen gelingen. Da sind wir im absoluten Kern von dem, was es darum geht im christlichen Glauben. gelingende Beziehungen. Und Jesus hat den ersten Schritt gemacht, damit auch wir anderen vergeben können. Und wisst ihr, was ein Gebet ist, das ich wahrscheinlich pro Tag, ich weiß nicht wie viel hundertmal bete, ist schlicht: Jesus, ich brauche dich. Ich bete das so viel. Immer in Gesprächen, in Begegnungen, in Momenten, wo ich verrückt bin auf irgendetwas oder irgendjemand. Jesus, ich brauche dich. Weil die Tatsache ist, ich würde es allein nicht schaffen. Und ich möchte abschliessen mit dieser einen Bitte. In dieser ganzen Geschichte geht es immer um Bitten, habt ihr vielleicht gemerkt. Jesus legt diesen Verwalter immer die Bitten ins Maul. Und ich möchte auch euch eine Bitte ans Herz legen. Nämlich, erlöhnt anderen in diesem Raum ihre Schuld. Und Freunde, das ist keine Drohung. Das ist auch kein Druck. Es ist eine blutige Bitte. Vergebt, lasst uns anderen, besonders anderen in diesem Raum, erlöhnt einander eure Schuld. Vergebt einander. Und das ist eine Bitte an uns als Gemeinschaft. Wir werden nicht vorwärts kommen, wir werden nicht in Bewegung kommen, wenn wir nicht unseren Mitmenschen vergeben. Wenn wir nicht den Mitmenschen sehen im Täter, wenn wir nicht Schuld übernehmen, wenn wir nicht einander von Herzen das Gute wünschen. Und mit dieser Bitte möchte ich abschliessen. Die Band darf gerne auf die Bühne kommen. Wie gesagt, wir haben nachher die Möglichkeit fürs Abendmahl, weil das ist die Ressource, die wir brauchen. Wir brauchen Jesus. Und es ist freiwillig, dass du das Abendmahl nimmst. Das Abendmahl ist auch ein Zeichen, dass du dich zu Jesus zählst, dass du zu ihm gehörst. Und das ist einfach gut, wenn wir uns das bewusst sind. Und du darfst einfach nachher, haben wir eine Zeit, wo wir da miteinander auch Gott loben mit Liedern. Und in dieser Zeit darfst du hinterher gehen. Es hat drei Stationen, wo dir immer die Leute oder zwei Leute dir gerne das Abendmahl geben. Es hat auch Leute, die gerne beten für dich hinten. Die haben so Badge an, dürfen da gerne zu ihnen gehen. Ja, und ich werde jetzt einfach noch beten für die Zeit. Und genau, man hat auch noch ein Kreuz dort und vorne ein Tischchen und Zettel. Und ich habe gesagt, ich bitte uns, einander Schuld zu erlassen. Und ein Zeichen kann sein, dass wir das auf ein Zettel schreiben und das Kreuz tun und dort lassen. Und nicht wieder mitnehmen in unsere Gedanken und in unseren schlaflosen Moment. Das kann auch etwas sein, das hilft. Und ich werde noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir bei dir Vergebung finden dürfen. Dass wir bei dir Vergebung bekommen. Und danke, dass du uns so viel mehr vergeben hast, als wir je anderen könnten vergeben. Und wenn wir das nicht begriffen haben, dann lass uns etwas von dem spüren und erleben heute. Und dann, Jesus, möchten wir dich bitten. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns Kraft gibst, dass du uns Demut gibst, dass du uns die Nähe zu dir schenkst, dass wir anderen vergeben können, dass wir andere entlassen können aus ihrer Schuld. Und die Schuld vielleicht müssen übernehmen. Und das schaffen wir aus uns selber raus nicht, Jesus. Aber mit deiner Kraft schaffen wir das. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt einfach auch gerade Leute und Situationen aufs Herz leihst, Heiliger Geist, wo wir einfach eingeladen sind zum Vergeben, zum Loslassen, zum in die Zukunft hineingehen, wo du noch Neues parat hast für uns. Das bitten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.